Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Abend, liebe Claudia.
Guten Abend, lieber Anke.
Wir probieren es nochmal am Abend.
Ja, wir haben jetzt neue Unregelmäßigkeiten.
Das ist ganz ungewohnt, gell? Jetzt haben wir zweimal Samstagabend, aber wir machen das. Wir haben auch heute ausgemacht, weil wir beide ein bisschen müde sind, dass wir nur einen ganz kurzen Podcast machen.
Das machen wir auch immer. Das machen wir jede
Woche. Und wir haben uns mal wieder unglaublich viele Gedanken gemacht, über was wir sprechen.
Also wir haben sehr viele Ähnlichkeiten jede Woche. Es wiederholt sich schon.
Ja. Wir machen es, also wiederholt sich oft. Ich frage jetzt einfach mal, was hat dich denn diese Woche so beschäftigt? Wir finden jetzt ein Thema.
Wir finden jetzt ein Thema, genau. Wir rollen das, zäumen das Pferd von hinten auf. Also erstmal hat mich beschäftigt die Meerjungfrau-Aktion. Aber da müssen wir jetzt gar nicht tiefer eingehen. Ich komme gerade von einer Veranstaltung, wir hatten Mitgliederversammlung der Gesellschaft für frühe Bindung, wo ich ja im Vorstand bin, und wir haben einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, wo wir, also alle Mitglieder, die kommen wollen, sich treffen, und dieses Jahr war es in Düsseldorf und da komme ich gerade her, also bin quasi vor einer Stunde gekommen, war gerade noch einkaufen. Ja, jetzt sitzen wir hier. Und das hat mich schon beschäftigt. Es war ein unfassbar intensiver Austausch mit unfassbar interessanten, tollen Menschen. Wir haben ja natürlich über die frühe Kindheit gesprochen. Wir haben einen tollen Vortrag von Professor Matthias Franz gehört über primäre Mütterlichkeit. Wir haben uns dazu ausgetauscht. Wir hatten mehrere Kleingruppen. Wo geht's denn hin? Wir haben über die Krippenlüge gesprochen. Wir haben über den Wind, der so überall weht und der uns auch manchmal entgegenweht, gesprochen. Wie gehen wir mit Dingen um? Wir haben über verschiedene Bücher gesprochen. Wir haben ja uns Rezensionen durchgelesen. Wir haben einen Film angeschaut, und zwar diesen Film Kinder ohne Liebe. Den kennst du
ja
sicher.
Mhm. Ich habe den, ja.
Ja, von Zdeněk Tejček. Mhm. Ich sage den Namen, glaube ich, immer falsch. Das ist ein Psychologe, glaube ich, aus der Tschechoslowakei. Wir müssen es jetzt nochmal ganz genau erklären lassen, weil ich irgendwie verwechselt habe, wo er herkommt. Und ich bin dann sehr deutlich aufgeklärt worden über die Richtigkeit. Deswegen weiß ich das, Tschechoslowakei. Und den haben wir uns angeschaut. Der ist 1963 gedreht und das ist ein Film über die Situation von Kleinstkindern, die früh von ihrer Mutter, also von ihren primären Bezugspersonen getrennt sind aus verschiedenen Gründen. Einmal Heimunterbringung oder halt außerfamiliäre Betreuung oder ja, Gründe, warum Kinder nicht bei ihren Müttern sein können in der ganz frühen Kindheit und was es dann so was er dann so beobachtet hat, was das dann mit denen macht. Mhm. Und dieser Film ist in der Tschechoslowakei verboten worden, also er durfte nicht gezeigt werden. Der ist aber dann außer Landes geschmuggelt worden und in Cannes dann uraufgeführt worden und hat dort die Goldene Palme gewonnen. Mhm. Und dann hat es doch eine so große Welle geschlagen, weil man gesehen hat, dass das einfach wenig zuträglich für die Kinder ist, dass man auch diese ganze außerfamiliäre Betreuungsbestrebung auf 25% irgendwie reduziert hat. Also man hat es ganz, ganz, ganz massiv reduziert. Und das ist ein Film, der, ja, wenn man damit ein Thema hat, der auch triggert. Aber ich mag ihn sehr gerne, weil ich finde, das Gefühlsleben der Kinder wird da schon sehr, sehr deutlich. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, unterhalten und haben auch noch über die Krippenlüge gesprochen. Und ja, es war alles in allem. Es waren ganz, ganz, ganz tolle, satte 2 Tage. Und ich hoffe, jeder oder jede, die das jetzt hier hören und die zufällig Mitglied der Gesellschaft sind, nächstes Jahr findet die Mitgliederversammlung im März in Berlin statt. Ja, sind immer alle herzlich eingeladen.
Da könnt ihr ja kommen, gell?
Ja.
Nächstes Jahr im März
und
in Berlin.
Einen Vortrag halten.
Das könnte ich machen.
Könnten wir uns ein nettes Hotel aussuchen, wo wir zusammen hin können?
Aber oh, also da würde ich aber, glaube ich, schon das Zittern anfangen, weil wenn da lauter Profs sitzen, da, das ist schon mal eine andere Nummer, gell? Aber Lust hätte ich da schon drauf.
Es könnte, aber ich will dich nicht enttäuschen. Nicht, dass du nächstes Jahr da hinkommst und dann sitzen ausschließlich Mitglieder da.
Nur du oder was? Nur du.
Und weil dann irgendwie 2-3 Profs abgesagt haben. Das passiert auch schon mal. Wir hatten dieses Jahr unfassbar Glück, dass die einfach alle da waren. Das ist nicht immer so.
Hohe Professorendichte. Also
ja, doch, weil wir einen wissenschaftlichen Beirat haben.
Über was könnte ich denn da? Das hört sich doch aber ganz gut an.
Aber das wäre natürlich toll, wenn du dann da einen Vortrag halten würdest.
Ich überlege gerade, über
aber
was. Mache ich gern, aber über was denn? Weil,
worüber könntest du denn reden?
Über den Alltag in Kindertagesstätten.
Oh ja, zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir, ich saß ja dann.
Oh, ich habe da viele Filme. Da bräuchte ich ja nur jemand, der die Kinder unkenntlich macht.
Zum Beispiel könnte man das, das tatsächlich.
Oh, ich würde die Zombie-Krippe zeigen. Ich habe so einen Zombie-Krippen-Film.
Ach ja, stimmt.
Ganz viele
wo
Kinder.
Alles so toll war, aber.
Du hättest so eine Stecknadel fallen hören können in dieser Krippe. Ja. Da hat kein Kind geredet oder sich bewegte. Es war wirklich, ich dachte mir so, was sind die echt? Sind es echte Kinder? Ich muss so hinkneifen. Habe ich nicht gemacht.
Ja. Natürlich haben wir auch darüber viel geredet, weil ich hatte einen Tag vorher, bin ich mit Agathe. Wir waren nämlich einen Tag vorher nochmal unterwegs in Sachen Studien und hatten da auch Gespräche. Also waren wir ganz tief in dem Thema frühe Bindung. Und Agathe hat bei mir gewohnt. Und wir saßen dann abends so PC an PC und haben uns ausgetauscht. Und ich habe ihr dann mal so im Internet Sachen gezeigt. Und unter anderem habe ich sie gefragt, ob sie eigentlich diese Günter Wallraff-Reportage gesehen hat. So. Hatte sie nicht, habe ich jetzt auch nicht komplett gefunden. Es gab nur so einen Trailer.
Gibt es auch nicht komplett, glaube ich. Ich habe die auch nicht.
Ich glaube, du kannst sie dir downloaden über irgendeinen Streamingdienst, habe ich gestern gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber da sagte sie auch, es ist so schade, klar, wenn alles so unfassbar verpixelt ist, weil das macht einen ja ganz nervös, wenn man das so sieht.
Naja, vor aber allem, du ja siehst halt viel nicht, gell? Ja. Also durch die verpixelt, also das, was du eigentlich sehen müsstest, siehst du nicht, nämlich die Mimik der Kinder. Und das ist ja auch das, wo ich so oft erschrecke, wo ich mir denke, Feinzeichen lesen ist eine wichtige Sache, das wissen wir alle. Nur ich muss halt auch die Feinzeichen lesen können, wenn sich also ein Gesicht nicht bewegt. Ja, also diese starren Gesichter. Und ich habe neulich in der Fortbildung auch gesagt, von wegen, wer weiß denn schon, wie entspannte Hände aussehen? Also es haben ja auch Kinder ganz oft, entweder so klar, machen sie Fäuste oder die spreizen die Finger, da guckt ja keiner hin, wo ich mir denke, das ist keine Entspannung. Und wenn ein Kind da sitzt und hat geballte Fäuste, dann ist es halt nicht entspannt. Sowas muss ich sehen, ganz besonders in einer Krippe.
Agathe hat mir Spielsequenzen gezeigt, die sie auf ihrem PC hatte von Kindern, unter anderem ihrem Enkelkind, den sie im Beisein der Mutter filmen durfte und auch die Erlaubnis hat, das in den Kreisen, in denen Agathe es für richtig hält, auch zeigen darf.
Ja.
Und das war so wundervoll. Das waren dann so Sequenzen, die so 5, 6, 7 Minuten dauerten, wo dieses Kind so unfassbar im Spiel versunken war, wo es so Gegenstände ein- und ausfüllt und da wieder rein und dies. Und ich hab wirklich gedacht, mein Gott, was habe ich bitte schön für ein Glück, dass ich da sitze, diesen Film gezeigt bekomme auch von ihr dann erklärt bekomme, jede einzelne Geste des Kindes, was bedeutet das, warum macht er das jetzt und guck mal und siehst du das und boah, was mag jetzt in seinem Kopf vorgehen, schau mal die Augen und jetzt guckt er zu mir und da und ich habe
meinst du, die Frau Irre würde mal unser Podcast-Gast sein?
Ja, natürlich.
Also ich hätte eine Idee.
Gerne. Ich hätte auch eine. Aha. Ich habe sie auch direkt. Ich habe eben noch gedacht, macht sie garantiert gerne.
Oh, so gern.
Oh ja.
Ja, frag
und
doch.
Und auch, wir haben ja da noch mehr so, ja, mache ich. Ich frage sie, ob sie Zeit hat und spreche das mit ihr ab. Wir müssen da auch wegen der Technik gucken, aber das kriegen wir alles hin.
Ach ja.
Und dann habe ich halt auch ein paar Filme gezeigt, die ich auch immer machen darf, zu Studienzwecken von meinen Tageskindern in so Spielsituationen oder so. Und das haben wir dann auch gemeinsam uns angeschaut und analysiert. Das war total toll.
Ah, das tut mir jetzt richtig. Also ich freue mich auf eure Filme total. Ich merke natürlich gleichzeitig, denke ich mir, ich habe so unendlich viele Filme, aber ich kann nichts davon zeigen. Ich filme die zwar, ich habe den Auftrag, von wegen, wenn ich irgendwo in der Kita bin, zu filmen. Und dann schauen wir uns die auch im Team an, gerade wenn es so vor Ort drum geht, von wegen Feinzeichen lesen. Da gibt es ja auch dieses Hebammentraining.
Ja, genau.
Es ist total gut. Nur es ist natürlich noch viel, viel, viel schöner, wenn man praktisch die Kinder, die in dieser Einrichtung sind, filmen. Aber ich kann die Filme natürlich nie zeigen, auch nicht zu Schulungszwecken.
Ist ja auch richtig so. Ne? Das ist aus Datenschutzgründen total nachvollziehbar.
Ja, klar, natürlich.
Und absolut 100%. Da darf sich auch jeder drauf verlassen, dass man da auch ganz gewissenhaft mit umgeht. Nichtsdestotrotz wäre es aber so schön, weil man oftmals durch pure Erzählungen nicht das erreichen kann, was gut wäre zu sehen. Und nicht um jemanden vorzuführen oder ein Kind vorzuführen, zu sagen, und das ist eben nicht angekommen. Und wenn ein Kind das, dann muss man nochmal nachschauen, weil gerade jetzt dieses Wochenende, wir haben ja diesen Vortrag über primäre Mütterlichkeit gehört. Wir sind, also auf einmal waren 2,5 Stunden um und ich so, oh mein Gott, ne, so. Und dann haben wir noch weitergemacht. Professor Franz fragte noch, ob er noch ein bisschen Zeit haben dürfte. Und wieso? Ja, natürlich. Und das nochmal erklärt, was passiert denn da genau im Gehirn des Kindes und halt auch mit bildgebenden Verfahren uns gezeigt, wie was ist und ja, einfach zu sehen, dass sowas Auswirkungen hat. Zwar nicht, wenn Dinge einmalig irgendwie passieren, dass Kinder nicht immer in Watte gepackt sind, das wissen wir alle, sondern ne, sowas muss schon auch über einen längeren Zeitraum einhalten. Nur wenn halt ein Kind in einer außerfamiliären Vollzeitbetreuung wenig Zuwendung erfährt, ist das ja ein Fakt, der nicht nur einmalig ist, sondern das ist ja dann Realität. Und was das eben macht mit dem Kind, weil es an der Stelle nicht so bedient wird, wie es es braucht. Unfassbar.
Also Wahnsinn. Ich finde es total spannend. Also wer jetzt den Begriff vielleicht nicht kennt, also wenn ich richtig denke, ist es auch Winnicott. Da geht's, wenn ich das richtig einschätze, jetzt ist es diese Phase, wo dann wirklich eine Mutter von praktisch, also wird ja auch oft andersrum. Es wird ja oft verneint, dass es sowas gibt wie einen gewissen Instinkt. Aber es gibt sowas wie Intuition. Und so Sachen wie, dass Mütter intuitiv Bedürfnisse wahrnehmen und weil sie gerade praktisch nach der Geburt auch hormonell, denke ich mal, so offen sind, dass sie halt sehr, sehr, sehr feinfühlig sind. Und das wissen wir auch alle, ich glaube, das hat jeder schon beobachtet, dass einfach, ich weiß nicht, ob es primäre Bezugspersonen sind oder dann hauptsächlich Mütter, das weiß ich nicht, aber wirklich ihr Ich ein Stück weit zurücknehmen zugunsten ihres Babys.
Ja, das passiert ja tatsächlich automatisch in der Mutter-Kind-Interaktion im letzten Trimester der Schwangerschaft, dass sich wirklich das Gehirn umstrukturiert.
Das hast du mir mal, da fällt mir gerade was ein, muss ich unterbrechen, weil es so wichtig ist. Aber ich weiß noch, da haben wir uns mal über eine Schwangere unterhalten, um die ich mir Sorgen gemacht habe. Im Sinne von, hoffentlich wird sie sich um ihr Kind kümmern, ich habe da Sorge, weil sie sich so gar nicht freut. Und dann hast du mich total beruhigt und hast gesagt, so warte mal ab, gib ihr Zeit, das wird kommen. Und ich dachte mir so, oh Gott, aber wenn sich jemand so gar nicht auf sein Baby freut, habe ich mir schon alle möglichen Horrorgeschichten ausgemalt. Und da hattest du so recht, das war wie als hätte sich in diesem Frauenhirn ein Schalter umgelegt. Und es war alles anders, als ich es vermutet habe,
Ja, und dass da tatsächlich so zwei Systeme aufeinandertreffen, was einfach die Evolution für uns so eingerichtet hat.
Ja,
und die Evolution meint es da einfach auch echt gut mit uns. Also wenn die Dinge laufen und einen Raum haben können, dann laufen die Sachen auch gut. Dass naja, halt die Mutter, die steuert ja total die Affekte des Säuglings. Dieses Säugling hat ja nur diese 5 Basisaffekte. Mehr hat er ja am Anfang nicht. Aber der muss ja durch die Mutter lernen, was wie er sich in dem Moment fühlt. Und das passiert nicht, weil die Mutter das kognitiv dann irgendwie wiedergibt, sondern weil sie sich selber in diesem Säugling sieht und gleichzeitig dann das wieder hochkommt, wie sie selber versorgt wurde, was natürlich dann auch eine gewisse Gefährlichkeit mit sich bringt, gerade bei Müttern, die selber in gewisse Bindungsthemen haben.
Ja, ja, ja.
Ne? Die kommen dann ja auch hoch.
Da gibt es ja auch grauenvollste Tierversuche, die an Primaten gemacht werden, wo ich weiß, dass die Depressionsforscher machen. Das in den USA zum Beispiel darf man ja immer noch an Primaten forschen. Ich weiß gar nicht, bei uns ist es, glaube ich, mittlerweile verboten. Und wo zum Beispiel, also da meine ich jetzt nicht Harlow nur, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, wo die Affenbabys den Müttern weggenommen werden und wenn die dann wieder praktisch Affenmütter werden, kümmern sie sich nicht um ihren Nachwuchs, wahlweise beißen die Babys, also die Affen, wie heißen denn Affenbabys? Affenbaby, glaube ich, oder? Welpen heißen die nicht, nee. Oh mein Gott, das muss ich jetzt mal.
Ich da nicht die
Richtige. Das weiß ich aber. Nee, Affenjunge. Nein. Wahrscheinlich heißen sie Junge. Babys heißen sie wahrscheinlich nicht. Junge werden sie heißen. Affenjunge. Ja. Und dann beißen sie zum Teil tot. Und das leuchtet mir auch total ein. Weil es halt schon auch Lerneffekte sind. Und wenn du es nicht gelernt hast und du weißt nicht, wie du damit umgehst, das wissen wir ja auch. Wenn zum Beispiel eine Frau nie irgendwie, keine Geschwister, nichts mit Kindern zu tun, ich denke mir das oft, dann ist eben, das ist eben nicht angeboren, dass du weißt, wie du mit einem Baby umgehst. Du musst es lernen.
Ja, du musst es lernen. Aber du hast schon eine Intuition in dir, alleine, also durch das eigene Erleben, durch das, wie man mit dir umgegangen ist. Ja. Also, dass da schon das Lernen vorausgeschickt ist, dass du jetzt nicht als Erwachsenes irgendwie lernst oder siehst, dass dann schon intuitiv Dinge passieren. Aber wir sind wir sind ja Gruppenmenschen. Ne? Also wir können ja nur in einer Gruppe bestehen, sonst wären wir ja schon längst auch alle ausgestorben, weil so stark und schnell und keine Ahnung, was sind wir einfach in der Säugetiergattung nicht so weit oben. Wir können ja nur überleben, weil wir in der Gruppe sind. Und natürlich lernt man von der Gruppe und das verändert sich ja auch alles. Wir werden ja immer einsamer. Ne, so eine, weiß ich nicht, kleines Elternpaar oder junges Elternpaar in einer Dreizimmerwohnung, alleine in einer Großstadt, wo kein Mensch in der Nähe ist, um halt die Mutter zu bemuttern, damit die irgendwie das auch an ihr Kind weitergeben kann. Das ist einfach echt, echt schlecht, dass die Mutter da auch so wenig Hilfe, also dass die einzige Hilfe darin besteht, das Kind wegzugeben. Das ist äußerst schlecht. Also dass da nicht in der Nähe der Mutter Dinge passieren können, dass man sie entlastet. Und es wäre so schön, wenn es auch in Städten Einrichtungen gäbe, die wo man halt wirklich sich gut aufgehoben fühlt und Hilfe bekommt.
Es gibt es, aber das gibt es halt nicht für alle. Es gibt sowas wie, also das weiß ich, als ich noch in München gewohnt habe, ich habe nicht weit entfernt von der Häberlstraße gewohnt. In der Häberlstraße in München ist so ein, was machen die eigentlich alles? So PKIP-Kurse und Hebammenzentrum und was weiß ich, ganz viel für die ganz, ganz Jungen. Und da kenne ich ein paar Leute und da weiß ich, dass die auch so Sachen wie Familienhebammen, wo dann wirklich, und Doulas und so wo dann wirklich schwangere Frauen begleitet werden, nicht nur durch eine Hebamme, sondern wirklich durch eine weise, ältere Person, die einfach begleitet, ne? Wenn du irgendwie jetzt nicht in der Großfamilie wohnst und 150 Tanten um dich rum hast, ich muss ja jetzt schon wieder zu den Elefanten kommen, gell? Ja, da fallen mir jetzt schon wieder Elefanten ein, wo halt einfach auch eine junge Elefantenkuh, also entschuldigt bitte, ich will nicht Menschen, Frauen mit Elefantenkühen vergleichen, aber es sind auch Säugetiere.
Aber wer sich da jetzt irgendwie falsch angesprochen fühlt, Anke, ganz ehrlich,
Können wir auch nicht helfen, ne? Nee,
ja, nee, ich nicht. Weil ja. Dann ist das vielleicht hier nicht der richtige Podcast für die Leute. Ja, dann ist ja, es halt ja. So. Dass, du meinst es natürlich nicht böse.
Nein, ich will nur sagen, dass dass eine junge Elefantin, Weibchen, wenn die ihr erstes Kalb kriegt, die ist halt nicht alleine, ja. Da sind halt Tanten und so weiter da. Und ich denke mir ganz oft auch in Familien, bei Menschenfrauen, auch alleinerziehend oder auch nicht alleinerziehend, wie schön das doch wäre, wenn da so, naja, also halt Menschen da wären, die dann jemanden, also die Frau in dem Moment, die geboren hat, begleitet, unterstützt, für die kocht. Da fällt mir ein, da gibt's das ganz Tolles. Den Namen darf ich sagen, das weiß ich. Du kennst du auch. Das ist die Caroline Braun-Rechlin. Die hat so ein Büchlein gemacht und die macht auch so Stillberatung und Beikostberatung und Schlaf und keine Ahnung. Also das ganze Baby-Dings halt. Und ist eine Kita-Leitung auch. Und ich finde, verstehe die Caroline, mag die total gern. Und da, die hat in so einem Buch, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, da ist so ein Kalender drin praktisch, wie so ein Stundenplan sieht das aus. Und das kannst du, wenn ein Baby in eine Familie kommt, kann man sich da so als Nachbarschaft oder als Besuch so Sachen raussuchen, die man dann so tut für die Familie. So mal kochen, was mitbringen. Und also ich finde die Idee ganz fantastisch. Wie angenehm. Ich weiß ja auch, ich weiß nicht, ob das zu privat ist, aber ich weiß ja auch, als du Oma geworden bist, was du da gemacht hast.
Nee, das ist nicht zu privat.
Schön.
Ich wollte auch gerade sagen, dass das total, also ich finde, es sollte eigentlich völlig normal sein. Und für mich ist das eine ganz große Ehre auch. Und das ist jetzt auch für mich eine neue Rolle. Aber für mich besteht die Rolle eben da auch im Kümmern. Also nicht im permanent Dasein, aber im Kümmern und auch im Wissen, dass diese junge Eltern sich in einer ganz, ganz auch vulnerablen Zeit befinden. Die Mutter sowieso, die ja da auch, habe ich heute nochmal so ganz intensiv gehört, also dass die auch psychisch in einem Zustand ist, der wirklich, also der ganz, ganz dramatisch sein kann. Ja, weil sie so an ihre eigene, weil sie kann nur... Sie sieht im Kind sich selber und das Kind sieht in der Mutter sich. Also die beiden sind und die sind dann auch in einem seelischen Zustand, der echt gaga ist. Und das lässt sich wirklich im Gehirn bildlich nachweisen. Und wenn der Vater sich intensiv auch mit dort einbringt, das bei ihm auch so sein kann, in etwas abgeschwächterer Form, weil die Mutter am Lebensanfang einfach, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, wirklich am wichtigsten für dieses Baby ist, weil wir ja auch noch Frühgeborene sind. Und die als meine Kinder, also quasi zur Entbindung dann sind, bat mich mein Sohn, ob ich vielleicht die Wohnung noch ein wenig herrichten kann. Ich glaube, das meintest du, oder?
Ja.
Ja, ich bin da mit meiner Tochter hin und wir haben... Ja, richtig ein paar Stunden, richtig alles schön gemacht, eingekauft, weil die ja auch am gleichen Tag auch wieder zurückgekommen sind. Und ja, das war für mich so schön, auch so Teil des Prozesses zu sein.
Ja, aber ich glaube, das ist so selten. Ebene. Ich glaube, Claudia, das ist total selten. Also was ich auch so erlebe, ist, dass dieses von wegen, da ist jetzt ein Baby geboren und irgendwie so 3 Tage später... muss das doch alles wieder laufen, ja, und soll sich doch nicht so haben und los geht's. Und ich glaube aber auch, dass das viele Frauen und auch viele Paare von sich selbst ein Stück weit auch erwarten.
Ja, ganz sicher. Aber es ist nicht machbar, weil schon alles, weder die Hormone noch der Geist noch das Gehirn, also wir sind ja so weit, dass wir es wirklich bildgebend nachweisen können. Und das dauert ein paar Jahre, bis sich das wieder normalisiert hat. Also man kann anhand eines Bildes des Gehirns feststellen, ob diese Frau in den letzten Jahren ein Kind geboren hat oder nicht. Das siehst du anhand eines Bildes. Und das ist schon wirklich irre. Und wie lang die Spanne ist, also man sprach jetzt auch von ein paar Jahren, wo diese Veränderung wirklich sichtbar ist. 2 definitiv.
Gerade wollte ich sagen, eigentlich müssten es 2 bis 3.
Boah. Ja, die sprachen
ich hätte jetzt gesagt 2 bis 3 Jahre.
Ja, dann verändert sich ja sowieso auch noch diese Symbiose Mutter-Kind. Ja, genau. Ich merke das auch immer hier in der Betreuung. Es ist so was Offenes. Die sind wie so eins. Mhm. Und wenn die Kinder zwei, wenn also die ganze Autonomie entwickelt, wenn die anfangen, ich zu sich zu sagen, wenn die Fontanelle sich schließt, ändert sich da plötzlich was. Aber wie gesagt, also diese, ich finde, wir hatten heute in der und gestern hatten wir einen ganz tollen Caterer, also die Studio Nana oder Nala? Studio Nana. Weiß ich jetzt gar nicht.
Nala ist die König der Löwen. Ja. Löwin.
Oder, nee, ich glaube Studio Nana.
Nena ist 99 Luftballons.
Auf jeden Fall die Diana Avrutina, die macht das hier in Düsseldorf und ach, die kocht einfach göttlich und die hat uns bekocht, uns alles gebracht. Und die Diana hatte mal ein anderes Label. Die hatte mal das Label, und das fand ich so süß, die hatte mal das Label Who Feeds Mama. Und hat dann Suppen gemacht, Essen gemacht, also so richtig toll, das immer alles eingepackt in Gläser, die dann alle in so einen kleinen Korb gestellt und hat es dann ausgefahren. Also man konnte bei ihr so ein 10er-Abo kaufen in Düsseldorf und dann konnte man das verschenken an Frauen und an Väter und Mütter im Wochenbett. Und dann wurden die beliefert mit frisch gekochten Sachen.
Oh, ist das süß.
So süß. Hat sich leider nicht rentiert. Sie musste es nochmal ändern. Aber auch wie liebevoll die das gemacht hat.
Aber da ist es doch schon wieder. Ja, hat sich nicht rentiert.
Ja.
Weißt, das sind so viele Dinge. Es könnte auch eine Krankenkassenleistung sein. Dass man sich zum Beispiel um die ersten, was weiß denn ich, sag mal 6, 8 Wochen, dass man da sagt, von wegen, ja, wir pfeifen den Kindern nicht nur ab die Flurtabletten rein, die die wenigsten geben, sondern wir gucken einfach, dass es der Familie gut geht und dass da frisches Essen da ist und und irgendwie, keine Ahnung, einfach so sich jemand um junge Familien kümmert.
Das Wichtigste war ja auch, also auch für meine Schwiegertochter, dass die Hebamme kam, aber auch die Art und Weise, wie die Hebamme war. Also sie hatte eine ganz tolle, sehr freilassende Hebamme und zum Glück auch einen sehr, sehr freilassenden Kinderarzt, die es verstanden haben, dass sie das Kind gesehen haben, das ist in einem guten Zustand. Die Milch scheint zu fließen, wir müssen jetzt nicht ständig wiegen und wir müssen auch nicht immer sagen, oh, wenn das jetzt nicht dann. Sondern der Mutter zu sagen, ja, das schaut aus, als würde es gut trinken. Wenn die Windel feucht ist, alles gut, den Rest macht ihr schon. Das schafft ihr schon gemeinsam. Weil ich das auch so mitbekomme, wie viele Mütter verunsichert werden durch, wir müssen jetzt mal wiegen und das Kind darf nur 10% abnehmen. Und in manchen Fällen mag das alles total wichtig und begründet sein. Es ist aber nicht so, dass ein am Termin gesundes, neugeborenes Kind pathologisiert werden muss. Das muss es nicht. Und dadurch entstehen dann so viele Ängste bei den Müttern, weil sie möchten ja nichts falsch machen. Und dann kommst du so leicht in so einen Kreislauf rein. Und da die Mütter zu unterstützen, würde den Krankenkassen eine hohe Ersparnis einbringen im Bereich postnataler Depression.
Ich glaube überhaupt ganz junge Familien, also auch Väter zu unterstützen und ihnen auch Sicherheit zu geben. Also da weiß ich auch von Vätern, dass sie totale Angst haben, dass sie irgendwas falsch machen, kaputt machen. Und ich kann es total verstehen. Also wenn man diese Winzel-Winzel-Babys sieht, also da denke auch ich mir, oh, ich fasse da nur so hin. Aber so, und ich liebe es, Babys rumzutragen.
Haben wir eins, sehe ich bald.
Ja, und aber die schlafen mir, dann auch.
Ja, da sind nicht mehr ganz so. Ja, aber die ist jetzt gar nicht mehr so klein. Die ist richtig groß. Und ich habe heute ein Video gesehen, da wollte sie ausbrechen. Die hat Freiheitsdrang. Und das Beste, ich wusste es. Ich wusste, sie wird ein Fleischfresser. Ich habe es ihr schon an den Augen angesehen. Die kriegt jetzt so ein bisschen Essen, so Milch und anderes Essen. Und jetzt sage ich nur Fleischwurst. Bei Fleischwurst leuchten ihre Augen. Ich wusste
nicht
es.
Nicht bei Pastinake. Bei Fleischwurst.
Nee, Fleischwurst. Ja. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe neulich gesagt, von wegen, Leute, ich habe so das Gefühl, sie ist
eine Karnivorin. Naja gut, dann isst sie halt Fleischwurst.
Ja, irgendwann wird sich auch das mal ändern zwischendurch. Also
in der Pubertät wird sie dann vegan, aber bis dahin, glaube ich, ernährt sie sich von Lammkeule, Fleischwurst und weiß Salami wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie sehr glücklich mit der Fleischwurst.
Oh mein Gott, ist das süß.
Ja,
aber total süß. Ich würde ja in meinem nächsten Leben oder wenn ich jetzt nochmal 18 wäre und meinen Beruf neu wählen. Ich glaube, ich würde Hebamme werden. Ich wäre sehr gerne Hebamme.
Oh, ich glaube auch, du wärst. Ja, das kann ich mir aber so gut vorstellen. Du könntest doch auch Doula werden sein.
Ja, das bist ich auch.
Ja, richtig. Total.
Mein Gott. Ich bin auch so ein Typ dafür.
Ja, glaube
ich
auch.
Also A, vertraut man mir schnell, B, meine ich es einfach auch total ernst. C, weiß ich einfach sehr viel. Also so eine alte Elefantenmutter. So eine.
Ich habe dich schon mal so genial. Ich sehe das auch. So eine alte Elefantenkuh heißt es in dem Moment.
Ja, sehr gut. Ich habe ja schon Kuh.
Die dann wirklich so weiß, wo die Wasserstellen sind und die beruhigt und die vorangeht und... Ja.
Meine Schwiegertochter hat mir kürzlich das schönste Kompliment gemacht, weil sie natürlich auch mit anderen Müttern so Kontakt und so hat. Und dann spricht man auch irgendwann über die Schwiegermütter. Und dann so nach dem Motto, geht hier eigentlich deine auch so auf den Sack? Und dann sagte halt meine Schwiegertochter, nee, überhaupt nicht. Und dann sagte eine, ja, aber du hast doch da so eine neunmal kluge.
Oh,
so.
Wie freundlich.
Ja. Wahrscheinlich eine, die ihr Kind schon in der Krippe angemeldet hat.
Mit
keine
8
Ahnung.
Wochen.
Auf jeden Fall sagte die so, nee, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich bevormundet werde, zu viel gesagt bekomme. Gar nicht. Sagt, das ist so unfassbar angenehm. Oh, da bin ich richtig über. Das ist mir schon sehr wichtig, ne? Dass ich nicht so den Stempel der Besserwisserin oder so bekomme, möchte ich auch nicht. Aber warum nicht auch partizipieren von dem, was ich weiß? Und ich meine, ich habe nur mal verdammt viele Kinder begleitet. So.
Ja, ganz
genau.
Und die
unterschiedlichsten Dinge gehabt und selber welche. Und ja, auch immer versucht, die ganzen Hintergründe auch zu ergründen und zu wissen, warum ist das denn alles so, ja.
Also das Wichtigste ist für mich in dem Moment der Satz von wegen und die unterschiedlichsten, weil darum geht's letztendlich. Und das ist ja auch das, was du gerade mit der Hebamme gemeint hast, von wegen dieses Wissen, von wegen, keine Ahnung, wenn die Windel feucht ist, dann ist alles okay, ja. Und auch so ein Stück weit so Blickdiagnosen, von wegen Kind ist rosig, Mama ist entspannt, alles gut. Und ich will die Väter nicht vergessen, Vater ist auch entspannt.
Und ja, das ist total
wichtig. Ich denke,
wichtig,
sowas kommt halt nur mit Erfahrung. Da reicht's dir auch nicht. Es gibt ja auch oft dieses von wegen so, ja, ich habe auch ein Kind, wo ich mir denke, ja, eins und was sagt dir das über die 150, die jetzt die, wer auch immer schon betreut, gesäugt, was auch immer hat, gesäugt vielleicht weniger. Und da glaube ich einfach, ist es wichtig, dass du eben nicht nur selber Mama bist, sondern die Ausbildungen hast und die Wahnsinnserfahrung, weil die ganzen Ausbildungen bringen dir auch nichts, wenn du die Theorie nicht mit der Praxis verknüpfen kannst.
Ganz genau.
In der Theorie sind wir alle topfit, ja. Aber ich denke mir das so oft, wenn ich irgendwo in der Kita bin, wo ich mir denke, so, ich weiß genau, was jetzt richtig wäre und ich sehe, es kann jetzt so nicht funktionieren, ja. Und das ist so, so wichtig. Letztendlich müssen wir gucken, was können wir im echten Leben, wo können wir da Menschen unterstützen, was ist realistisch, was ist machbar und was hört sich einfach nur saugeil an.
Ja, eben. Und auch ganz, bist du noch da?
Ja. Ah, natürlich bin ich noch da.
Ich war gerade so ganz leise. Besonders, jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du gerade gesagt?
Dass ich es wichtig finde.
Dass sich das nicht nur saugeil anhört, ja.
Ja, dass mir halt, ich meine, wir haben unendlich viele Theorien. Wir würden das alles, wir wissen auch, wie wichtig Partizipation, wie wichtig, keine Ahnung, was alles ist. Und trotzdem sehen wir halt einfach die, gar nicht jetzt mal, ich will gar nicht schon wieder von Personalmangel reden. Wir haben nicht, schon lange nicht mehr so viel Personalmangel, wie wir mal hatten. Ne? Gerade, da geht ja gerade was anderes, passiert ja da gerade.
Ja.
Aber auch die eigenen Grenzen, wie schnell wir die erreichen, ja, inklusive deine Grenzen, du deine, ich meine. Ich muss ein bisschen was vom Hund erzählen. Ich muss in jedem Podcast was vom Hund erzählen. Und ich habe ja gerade einen jungen Wilden und ich war neulich mit dem spazieren und da ist der total eskaliert und ich mehr oder weniger auch. Mein Gott, während es passiert ist, dachte ich mir, also wenn man mich jetzt filmen würde, könnte man mich als schlechtestes Beispiel ever. Das könnte man in den Film reinschneiden, von wegen, schaut mal, und genau das. Genau so geht's nicht. Ja, mein Gott, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Jeder und jeder macht mal was so richtig, richtig, Entschuldigung, scheiße. Und das hat mir dann ein paar Stunden leid getan. Mittlerweile habe ich mich selber verziehen, alles wieder gut, alles aufgeräumt. Aber in dem Moment ist es halt so richtig schief gelaufen. Das passiert mit Hunden, das passiert mit Kindern ganz genauso. Die Frage ist nur, wie kriege ich das mit meinem theoretischen Wissen zusammen? In dem Moment gar nicht. Und dann brauchen halt auch wieder Menschen Strategien. Was mache ich denn, wenn ich es mal total versau? Ja. Ne? Und das ist doch die Praxis. Sind wir doch mal ehrlich. Auch jeder hat schon richtig schöne Fehler gemacht. Das hört sich immer alles so steril an. Aber weder Kinder noch Hunde brauchen Menschen, an denen man sich desinfizieren kann.
Das ist genauso schädlich wie das andere.
Glaube ich auch.
Also das ist eine genauso pathologische Geschichte, also wie Vernachlässigung oder es eben gar nicht tun. Nein, und Eltern sind Eltern oder auch Hundebesitzer und egal was, wir sind alles Menschen, wie du das gerade sagst. Wo wir eben über die Väter gesprochen haben, ne, um nochmal kurz dazu kommen, da fehlt mir ein, dass ich gerade ein Vater in einer Beratung habe, mit dem ich jetzt ein paar Termine hatte, wirklich ganz, ganz tolle Termine, wo das Thema, seitdem das Baby da ist, so eine Triangulierung ist, also so ein Gegeneinander. Die sind jetzt aus der Dyade zu einer Triade gewachsen, aber immer fühlt sich einer ausgeschlossen.
Mhm.
Und der Vater kann es nicht ertragen, dass diese Symbiose zwischen Mutter und Kind so wächst, aber resultiert aus seinem eigenen Bindungsverhalten, weil da wird gerade mächtig was in seinem Bindungsverhalten getriggert. Und ich feiere diesen Papa so sehr, dass der sagt, ich merke, es passiert hier etwas, was nicht gut ist. Also ich merke, dass ich richtig gut werde.
Ne? Ja, wunderbar.
Er spürt's und dass ich bin eifersüchtig und ich bin dann weg und knall eine Tür. Also der hat ganz, ganz schnell den Kontakt zu mir gesucht. Wir hatten auch schon mal Kontakt früher, aber hat ganz schnell den Kontakt gesucht. Ich finde das einfach nur total toll.
Ja.
Und weil es geht, ist ja nicht, es ist ja ganz klar, dass Mutter und Kind so eng zusammenwachsen, weil diese Frau, also es ist ja nicht mehr im Bauch, aber außerhalb des Bauches ja trotzdem verbunden mit diesem Körper, weil es müsste ja eigentlich noch eine ganze Weile im Bauch sein, um dann so reif zu sein, um nicht so an der Mutter hängen zu müssen. Das würde ja noch eine ganze Weile dauern. Aber der Vater war halt, der hat es richtig gespürt, dass er damit nicht umgehen kann. Aber es ist sein Bindungsmuster, was da hochkommt. Weil man triggert, es werden ja auch alte, eigene Traumatisierungen im Elternwerden unfassbar getriggert.
Ja, und du kennst ja den Spruch von wegen, weil Kindheit bleibt. Und ich denke mir das so oft, natürlich können sich Bindungsmuster verändern, das wissen wir auch, aber wir haben halt eine Bindungsvariante und wir sehen uns ja übermorgen, sehen wir uns.
Ja, ich freue mich so.
Ja, ich freue mich auch. Zum zweiten Teil der Traumaweiterbildung in Weilbach.
Ja.
Und da haben wir ja auch mit erwachsenen Menschen Bindungs-Screenings, aber eigentlich ist es sogar ein Test, gemacht. Und das ist einfach spannend, wenn du weißt, was du für einen Bindungsschwerpunkt, sagen wir es mal so, hast.
Ja.
Und das spielt natürlich eine Rolle. Ob du eifersüchtig bist, das ist nicht angeboren. und oder ob du keine Nähe zulassen kannst oder zulassen willst, aber dieses die ambivalente Geschichte halt einfach. Und es ist so wichtig, das zu wissen. Und es ist ja so schön für diesen Vater, dass er sich da dir öffnet.
Ja.
Und dass er sagt, du, ich habe da ein Thema, können wir da mal hingucken? Das ist doch die halbe Miete, ja.
Und mehr braucht es gar nicht. Also gar nicht, ne, so, sondern nur so, da fühlt sich aber was komisch an. Und wir haben so, so schön gearbeitet. Und natürlich sind wir in seinen Geschichten, ne, die früh passiert sind, auch in dem Fall, ne, ganz klar auch in der Beziehung er und seine Mutter und in dem, was er dort gesucht hat, aber nicht bekommen hat. Und das ist so irre. Ja, und ich meine, ich weiß noch, als ich mein Kind, mein erstes Kind bekommen habe, mir waren diese Dinge nicht klar. Lange noch nicht klar. Da war ich 25 und ja, wenn ich dann das Gefühl hatte, irgendwie meinen Partner als Endgegner zu sehen, weil der mir da irgendwie in meine Symbiose mit meinem Kind reinfuscht, dann waren alle Äußerlichkeiten schuld. Aber niemals, war ich noch nicht so reflektiert, um zu gucken. Also ich habe intuitiv Dinge dann irgendwie richtig gemacht, aber ich hätte gerne jemanden gehabt einfach oder die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch in einen Kurs zu gehen, wo also nicht ich auf das Pressen und Hecheln vorbereitet werde, in welchen Abständen ich wie was mache und auch, sondern es darum geht, hier wirst auch du nochmal neu geboren und auch du mit deinen Bindungsmustern. Ja, also quasi das, was der Brisch ja anbietet, dieses Safe-Training.
Ja.
Und das wird angeboten, aber es wird nicht so wahnsinnig viel angenommen von den Eltern.
Ja, aber das ist verrückt, weil das wäre total wichtig, weil weißt du, gibt Vorsorgeuntersuchungen, es gibt alles Mögliche, man kriegt diese Päckchen zugeschickt mit allem Möglichen drin. Da müsste es viel, viel mehr so psychologische Vorsorgepäckchen geben. Ich sage ja immer, ich hätte am allerliebsten auf jeder Milchtüte, auf jeder Bäckertüte so diese so ganz einfache so ein Wort so Schlagsätze halt einfach, wo die unterstützend wirken natürlich auch. Und ich denke mir das so oft, es gibt so vieles, haben wir ja auch in den Kitas, dass man überhaupt eine Transition muss ja ganz oft noch erklärt werden, im Sinne von, es ist wichtig, dass wir hier den Ankommensprozess gut gestalten, wo ich mir denke, so schade eigentlich, dass das nicht mittlerweile Allgemeinwissen ist, dass man halt ein Kind nicht einfach so irgendwo hinstellt und woher hat mir das neulich erzählt, von wegen, dass nur in Deutschland so ein Geschiss gemacht wird. Wir hatten das noch gar nicht lange her.
Ich glaube, ich habe dir zumindest erzählt, dass die Spanier so große Betreuungsgruppen haben.
Ja, nee, das meine ich nicht. Das ist noch, mit wem habe ich denn gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das weiß ich noch. Das war eine Frau, die dann gesagt hat, also dieses Geschiss mit der Eingewöhnung, O-Ton-Geschiss, es war also eine Frau aus Bayern. Ah, ich weiß wieder, wer es war. Nee, kann ich aber nicht sagen. würde ich aber gern sagen. Was sage ich nicht? Oh, ich bin ja so diskret. Mein Gott, bin ich diskret. Also dieses Geschiss wird ja nur in Deutschland gemacht. In allen anderen Ländern macht man das, wie man das früher auch bei uns gemacht hat. Die Kinder gehen dahin, dann weinen sie halt 3 Tage und dann ist gut. Und ich bin dann in Diskussion gegangen, habe aber ungefähr nach 20 Minuten gedacht, von wegen, jetzt blas mal einen Schuh auf, ich habe keinen Bock. Du bist zu alt, du kriegst keine Kinder, du hast selber keine, du wirst auch nicht Oma, weil du keine Kinder hast. Also du wirst nicht viel versauen können, lass gut sein. Und ich habe es mir dann echt gespart, weil ich mir dachte, nee, das ist so ein in sich geschlossenes System, das öffne ich jetzt auch nicht mehr. So empathisch bin ich nicht. lass laufen. Die wird keine mehr. Ja, es gibt auch so in sich geschlossene Denksysteme, da kommst du nicht rein. Du kannst machen, was du willst. Und ich dachte mir, also wäre sie jetzt eine junge Mutter gewesen oder eine Fachkraft, da hätte ich mich mit Sicherheit anders angestrengt. Aber da dachte ich mir so, das ist, lebt da keine 30 Jahre mehr, hat sich selber nicht fortgepflanzt, hat mit Kindern keinen Kontakt, soll sie ihre Meinung haben. Ja, die Seite gibt's auch an mir.
Ja, das ist ja, also ich liebe diese Seite an dir.
Naja, ist energiesparend. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier noch 2 Stunden rede, komme ich keinen Millimeter weiter, dann fahre ich doch jetzt lieber heim, setze mich hin und filz meinen Hasen weiter.
Sehr produktiv, sehr produktiv. Finde ich gut. Aber ich meine, dieser Frau kann man zugute halten, dass ihr offensichtlich sehr viel Wissen und Fühligkeit fehlt. Also die fühlt ja nicht viel.
Da fehlt noch ganz an, da fehlt's an allen Ecken. das ist so ein, ich kenne die Frau schon lang. Das ist so jemand, das sind, ja, hoffentlich hört sie zu, immer auch alle anderen schuld. Alles ist schwer, alles ist immer die anderen und ach, wo ich mir denke, ja, räum halt deinen Müll mal weg. Und wenn du ihn nicht wegräumst, dann bleibt er liegen. Aber wirf ihn nicht über meinen Gartenzaun.
Ja, du hast dich da ja positioniert.
Ja.
Ja.
Das ist ja alles relativ deutlich.
Das ist doch super.
Ja. Ach Gott,
also die, wo wir heute... Ich komme immer wieder zurück, weil ich bin so noch drin in diesen 2 Tagen.
Ich bin ja kein neidiger Mensch, gell? Manchmal vielleicht, aber nicht sehr oft.
Nee, das manchmal. Ist ja auch kein Neid. Also doch, Neid schon. Im Sinne von, ich gönne es dir nicht.
Nein, so nicht. Das gönne ich dir von Herzen, weil ich partizipiere ja. Aber ach, da bin ich ja schon so gern dabei, gell? Ich höre ja so gern klugen Menschen zu, die mir was Neues erzählen. Oh, ich liebe es.
Also ich werde dir definitiv ja mehr. Also ich werde dafür sorgen und viele Einladungen aussprechen, dass nächstes Jahr in Berlin wieder viele da sind, weil einfach dieser Austausch, ich finde, die unterhalten sich auf einem gewissen Niveau, wo ich, also ich sage jetzt nicht, dass ich da wahnsinnig mitreden kann, aber ich höre ihnen so unfassbar gerne zu. Ich weiß noch, am Anfang.
Also komm, jetzt muss ich mal kurz stoppen an dieser Stelle.
Ja, ist ja gut, ist ja gut.
Okay,
ist ja
gut.
Ich will mich jetzt, ist ja gut, ich habe es selbst gemerkt.
Gut.
Aber am Anfang, als ich gerade frisch in der Gesellschaft war und dort im Vorstand und der wissenschaftliche Beirat hat sich getroffen, ich muss schon sagen, dass ich am Anfang, ich saß da, ich so, okay. Und dann wurde sehr viel in dem Fachjargon gesprochen, wo mir einfach die Vokabeln fehlten. Ich saß mit einem Heft in den Zoom-Meetings und habe mir einzelne Vokabeln aufgeschrieben, die ich da gelernt habe. Und manchmal habe ich gesagt, Moment mal, hallo, stopp. Also ich bin weder Akademikerin und ich hab noch Migrationshintergrund. Könnten Sie bitte so langsam reden, dass ich das auch alles verstehe? Und und das macht mir einfach unfassbar viel Freude, wenn ich Dinge höre, wo ich mir denke, oh ja, und da will ich jetzt noch mal tiefer rein.
Ja,
und
ja.
Ich notiere mir immer ganz viel und dann höre ich so Begriffe, wo ich ahne, was da jetzt noch hintersteckt. So Peaks sind das dann, ne? Wie heute zum Beispiel dieses, der Zustand der Mutter nach der Geburt. Und da, das ist noch nicht zu Ende. Also da will ich noch viel, viel, viel mehr drüber.
Ja, das finde ich auch total spannend. Weiß ich auch viel zu wenig drüber, finde ich total spannend. Ich weiß nur,
ich habe ein Foto gemacht von der PowerPoint, von der Seite, wo die ganzen Quellen sind. Ich hoffe, dass ich es lesen kann, das Foto. Wenn nicht, frage ich da nochmal nach. Und dann werde ich mir die Sachen einzeln nochmal zu Gemüte führen. Ja.
Frag doch bitte mal wegen dem Podcast, ob wir das machen können. Und das wäre doch dann auch ein schönes Thema.
Ja, wir können ja auch den Professor Franz mal fragen, ob der auch mal in den Podcast kommt.
Ja, super gerne.
Und
super
dann gern. Eben zum Thema hier, dass man darüber, und das ist zum Beispiel auch ja ein totaler Väterkenner.
Ja, also wo ich gern mehr wüsste, ist wirklich von wegen, was passiert denn so? Weil es gibt ja auch viele Kinder, die zum Beispiel nicht bei ihren biologischen Müttern leben können.
Ja,
aus den verschiedensten Gründen. Und da würde ich so gern was drüber wissen.
Da haben wir heute auch drüber gesprochen. Und zwar hatte eine Psychotherapeutin gesagt, dass sie halt Adoptiveltern betreut.
Ja, genau.
Mütter gerade hat. Und dass zum Beispiel eine Hebamme, eine Adoptivmutter gesagt hat, sie solle doch das Kind bitte nicht in ihr Bett legen, weil sie hätte ja eben nicht, weil sie ja nicht die leibliche Mutter ist, hätte sie eben nicht dieses Gefühl für dieses Kind.
Oh Gott, oh also Gott, dieses oh Gott, intuitive, oh Gott. Ja. Kann man dieser Hebamme bitte sofortiges Berufsverbot? Der wird's, also, mein Gott, mir wird übel. Ja, auf jeden Fall, wollte eigentlich noch was essen jetzt, jetzt ist mir schlecht.
Auf jeden Fall hat die diese Mutter so in einen, und die hat nämlich dann gefragt.
Oh, das ist grausam, das ist doch einfach grausam.
Ist total grausam. Und die sagte dann auch, gibt es denn irgendwo Studien darüber, dass sich das eben auch entwickelt, wenn man ein Kind annimmt und dass sich das ja, tut, gibt's. Da waren sich alle einig. Ja, aber diese konkreten Studien darüber hat man, weil die Menschen brauchen ja immer so Beweise, aber man weiß ja zum Beispiel, dass beim Vater, wenn er sich mit einbringt, dass er auch diese, und das hat man auch bildgebend festgestellt, diese mütterliche Empathie, nenne ich sie jetzt, man mag mich jetzt, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal mütterliche Empathie, automatisch entwickeln. Und natürlich auch Adoptiveltern, ist doch ganz klar. Ich meine, die können sogar Milch produzieren.
Das wäre meine Frage gewesen. Genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade wissen, weil ich weiß, dass es, also aus Erzählungen zumindest, dass eine Frau, die nicht geboren hat, wenn sie sich denn dementsprechend um einen Säugling kümmert, dass sie Milch produzieren kann.
Ja, und wenn die Brust dementsprechend stimuliert wird. Also man könnte, das hat man dann auch so, also ich sage es jetzt wirklich nur aus dem Kopf, ich habe jetzt hier keine Unterlagen vorliegen, also bitte nicht.
Was ja im Podcast völlig wurscht ist, weil es sieht ja eh keiner.
Ja, genau. Ja, aber das kommt jetzt einfach so aus der Lameng. Man hat also
aus was kommt's? Aus wo?
Aus der Lameng, sagt man hier bei uns im Rheinland.
Was heißt also, das denn?
Kommt so aus dem Off, so aus dem.
Aus der Lameng? Was ist denn das?
Was eine Lameng ist, ja, das müsste ich jetzt googeln. Das ist halt egal. Hier so im Sprachgebrauch.
Habe ich ja noch also nie
gehört.
Also
kommt halt so aus dem. Kommt halt so
aus dem Bauch heraus.
Ja.
Aus der Brust heraus, die Milch kommt aus der Brust heraus.
Da hat man also ein Fütterungssystem, wo man dünne Schläuche links und rechts am Hals runter an der Brust entlang und die oder auch mehrere dann an der ganz weich sind, die direkt an der Brustwarze sind. Mhm. Und dass das Kind quasi, wenn es denn, also die Milch kommt da raus, aber es stimuliert die Brustwarze. Und man kann halt ja mit Milchpumpen auch agieren.
Ja, spannend.
Und das kann halt funktionieren, aber da habe ich mich jetzt noch nicht so reingedacht. Und ich finde das auch Quatsch. Ich glaube, ich meine, es ist sicherlich, also du verliebst dich ja auch nicht in jeden Menschen. So, aber wenn du einen Menschen hast, in den du dich verliebst, passiert ja auch bei dir hormonell etwas im Körper.
Ja.
Und wenn du mit einem Kind, oder ich würde es auch ausweiten, auch auf Tiere, ne, da passiert ja auch etwas. Die kriegen ja einen ganz, ganz, ganz besonderen Stellenwert im Leben.
Und bei mir nicht.
Nee, bei dir nicht. Du bist da eine Ausnahme. Ich weiß, da müssen wir wirklich noch mal gucken, dass du mal ein bisschen feinfühliger wirst im Sinne. Aber gut, Hopfen und Malz ist noch nicht verloren.
Ja, sind halt
wir
Hunde.
Wir können da noch ein paar Trainings machen, ja. Ich komme ja nächste Woche mal, da kann ich dir noch ein bisschen auf den Zahn fühlen, dass du endlich mal ein bisschen netter bist zu deinen Hunden.
Zu meinen Hunden, ja, genau.
Vielleicht mal ein Leckerli rausholst, vielleicht mal ein bisschen Verständnis dafür hast, dass sie aufs Bett springen.
Ja.
Vielleicht mal ein bisschen
Bett
kuschelst
geht gar
und nicht immer nur anschreist.
Ich streichel doch keinen Hund.
Ja.
Echt nicht.
Ja, ich weiß. Ich bin ja schon froh, wenn sie gebürstet werden, dann kriegen sie wenigstens etwas Zuwendung. Weil ja ab und zu deine Hand auch mal über deren Fell gleitet.
Ja, passiert die wohnen ja bei uns nicht. Im Zwinger.
Ja, draußen.
Ohne angeleitet. Bettchen draußen. Ich habe so eine Palette reingestellt, dass nicht so kalt ist am Boden.
Doch so nett. Anke, das ist ja eine Entwicklung.
Ja, eine Mensch. Palette, mein Gott.
Wahrscheinlich
die stand noch beim Nachbarn.
Wahrscheinlich geht es deinem Rasenmäherroboter besser als den Hunden.
Natürlich, mit dem rede ich.
Randolph.
Randolph schläft in der Garage, macht Winterschlaf.
Er macht Winterschlaf. Jetzt mal Spaß beiseite. Also ich halte das auch und ich finde es so unfassbar fahrlässig, so etwas zu sagen.
Da fehlen mir die Worte. Das ist einfach, ja. das ist so eine Mischung, mit der ich gar nicht kann. Also wenn Dummheit auf Grausamkeit kommt, das ist ja fast so schlimm wie dumm und faul. Die Kombi kann ich ja auch nicht ertragen, will ich auch nicht ertragen lernen. Und wird auch nichts weggeklopft. Ich will genau das behalten.
Ja, das also kann das ja nur ist weggeklopft so, werden, wenn du es nicht möchtest.
Ja, nee, ich will wenn das behalten, bitte. Nein, es belastet mich nicht, das erfreut mich. Aber sowas zu sagen, weißt du, es gibt Dinge, wo ich mir denke, selbst wenn es stimmen würde, was totaler Schwachsinn ist, aber selbst wenn, man kann doch auch einfach mal die Klappe halten, oder? Und wenn ich mir nicht sicher bin und es ist was so, so Bedeutsames, was einen anderen Menschen so unglaublich verletzt. Also, das ist einfach schlimm.
Es ist ja auch nicht die Tatsache, dass eine Mutter ein Kind geboren hat, die sie zu einer liebevollen Person macht. Das ist ja nicht die Tatsache. Es ist ja immer noch die Interaktion. Und werden denn durch die Möglichkeit, die sich durch die Geburt bildet und durch das letzte Trimester, wird das in Anspruch genommen, was dort möglich wäre, dann wird das zu einer guten Nummer. Aber die Tatsache, dass ein Kind geboren wird, garantiert noch lange nicht, dass die Mutter auch das spürt, was sie denn dann in der Lage wäre zu spüren. Und im Gegenzug, wenn jemand sich entscheidet und ein empathischer Mensch ist und ein mitfühlender Mensch, ein Kind anzunehmen und entscheidet sich mit einem klaren Ja für dieses Wesen, dann ist diese Mutter eine feinfühligere und tausendfach bessere Mutter für dieses Kind als die, die dieses Kind geboren hat.
Scheinender wird's nicht mehr. Das ist mein scheinender Moment.
Ja, genau. Ja, doch, finde ich auch
so. Mein Gott, das hast du so schön gesagt.
Ich bin ja auch...
Du empathische Elefantenkuh.
Das empfinde ich als sehr großes Kompliment.
Das ist mein größtes, mein allergrößtes.
Weil ich es auch echt fühle und genau so auch sein möchte.
Ja.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.